Ich denke, wir kennen viele sogenannte Beamtenwitze. Kennen ja viele, wie manchmal fühlt es sich so an, dass Beamte ewig brauchen oder bis sie was bearbeiten, dauert es lang. Und dann gibt es den einen Witz über einen Beamten, der zum Arzt kommt und sagt: Herr Doktor, ich rede im Schlaf. Und da sagt der Doktor: Ist es so schlimm? Ja, meine Kollegen lachen schon über mich. Ich denke, es ist ein bisschen zugespitzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Beamte den ganzen Tag schlafen. Es fühlt sich, wie gesagt, nur so manchmal an. Und es zeigt sich so manchmal ein bisschen, wie, was für verschiedene Menschen Jesus im Laufe seines Weges kennengelernt hat, die er getroffen hat, mit denen er so in dem Sinne zusammen war, die ja, seinen Weg gekreuzt haben. Und unter anderem gab es hier auch eine Situation in der Bibel, wo Jesus einen hohen königlichen Beamten getroffen hat. Und das Interessante ist, in dieser Zeit, denke ich mal, hätte dieser Beamte von Jesus den höchsten Respekt und die höchste Würdigung erwartet. Aber Jesus, wie er so ist und der gerne anders gehandelt hat und anders vorgegangen ist, wie sich das Menschen vorgestellt haben, ging mit ihm ganz gelassen und ganz ruhig mit ihm um. Nicht unhöflich, aber er war jetzt nicht überwältigt. Er war ganz ruhig und antwortete auf die Bitte von diesem Mann auf seine Art. Nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und es passt sehr gut zu Jesus, das macht er gerne. Auch heute noch habe ich das Gefühl bei mir, macht er es gerne und auch bei uns, denke ich, dass er das anders macht, wie wir das uns vorstellen. Dass er anders reagiert, wenn wir beten, dass er anders handelt, wie wir uns das auch ausmalen, wie das sein sollte. Wir haben ja alle so gewisse Auffassungen, wie ein christlicher Glaube ablaufen soll, wie der Weg gehen soll. Und Jesus, ja, er macht das gerne. Ich lese mal die Stelle aus Johannes Kapitel 4 von Vers 46 bis 54. Jesus kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Als dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm und bat ihn, er möchte herabkommen und seinen Sohn gesund machen, denn er lag im Sterben. Da sprach Jesus zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh, dein Sohn lebt. Und der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sprach, und ging hin. Als er aber noch unterwegs war, kam ihm sein Knecht entgegen und berichtete ihm und sprach: Dein Sohn lebt. Nun erkundigte er sich bei ihnen nach der Stunde, in welches mit ihm besser geworden war. Und sie sprachen zu ihm: Gestern um die 7. Stunde verließ ihm das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es eben in dieser Stunde geschehen war, in welches Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte es samt seinem ganzen Haus. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Wir wissen, dass Jesus in der Zeit, wo er auf der Erde unterwegs war, seinen Dienst gemacht hat, von Gottes Reich gesprochen hat, Menschen klargemacht hat, wer er ist, was seine Aufgabe ist, dass Israel unter römischer Besatzung war. Und die Römer haben den Herodes Antipas über das Gebiet in Galiläa, Perea gesetzt und über die Stadt Kana und Kapernaum, die gehörten auch dazu. Weil wenn man sich fragt, wie kann das sein, dass ein Land, das unter römischer Besatzung ist, dass es einen königlichen Beamten gibt? Wie ist das möglich? Die Römer haben doch Dinge eingesetzt. Und wir müssen sehen, dass dieser Herodes Antipas sich gerne volkstümlich als König bezeichnete. Das hat schon sein Vater gemacht, der Herodes der Große, wo auf dessen Rechnung ja auch dieser große Kindermord in Bethlehem zu schreiben ist. Der war auch nicht so ein richtiger König, sondern auch so ein Möchtegern-König. Und sein Sohn machte das weiter. Er bekam aber von Kaiser Augustus, der da in diesem Land das letzte Wort hatte, den Volksherrschertitel Tetrarch oder übersetzt bei Luther Vierfürst. Der hat einen vierten Teil des Gebietes, durfte er regieren und durfte das Sagen drüber haben. Aber er hat sich, wie es Vögel tun, sich aufgeplustert. Ne? Und so ist es auch so, dass dieser Beamte zum Hofstaat des Herodes gehörte. Und was entweder ein Beamter war oder vielleicht eine Art Offizier, aber ich denke eher ein Beamter, weil der Text es eher so wiedergibt, dass es eher ein Beamter war. Und Jesus war gerade in Kana, wo er zuvor oder früher das Wasser zu Wein gemacht hat. Und diese Botschaft, dass Jesus in dieser Ortschaft ist, hat sich ausgebreitet in das 30 Kilometer entfernte Kapernaum. Und dieser Mann war unterwegs, weil er seinem Sohn helfen wollte. Er lag im Sterben. Und wir müssen die Situation bedenken, das war kein armer Mensch. Wir wissen jetzt nicht, ob er zu Fuß unterwegs war oder auf dem Pferd, wäre nicht ausgeschlossen gewesen. Aber dass er sich wahrscheinlich finanziell verschiedene Ärzte leisten konnte. Vielleicht sogar einen der römischen Ärzte, die in der damaligen Zeit recht fortgeschritten waren. Die militärischen Ärzte. Aber er hatte keine Lösung für seinen Sohn. Sein Sohn lag im Sterben. Und er machte sich, wie gesagt, auf diesen Weg. Und wahrscheinlich hatte er von diesem Jesus gehört und es gab ihm irgendwie Hoffnung. Vielleicht war das auch nur ein Strohhalm, den er ergreifen wollte als letzte Möglichkeit. Der Text gibt es nicht wieder, aber er ist zu Jesus gegangen. Und dieser Beamter war jüdischer Abstammung. Der Text erwähnt es nicht explizit, aber die Art und Weise, wie er mit Jesus sprach und was er von Jesus wollte, klang typisch jüdisch. Wir kennen eine ähnliche Begebenheit im Lukas-Evangelium, wo ein römischer Hauptmann, ein Centurio, zu Jesus kommt und zu ihm spricht und ihn für seinen Diener um Hilfe bittet. Und er redet ganz anders mit Jesus, wo man gleich sieht, ein Heide, ein nichtjüdischer Mensch, der anders redet. Und das war aber völlig in Ordnung. Und hier spricht dieser Beamte mit ihm und bittet Jesus, komm mit mir und lege die Hand auf mein Kind. Der römische Hauptmann im Lukas-Evangelium hat es Jesus total überlassen, wie er die Heilung durchführt. Der hat es total respektiert und im Grunde hat er Jesus gesagt, Jesus, mach es so, wie du es möchtest. Dieser Beamte hatte einen Marschplan. Jesus, heile so und so. So möchte ich das. Und Jesus spricht hier in Vers 48 eine Sache an und man wundert sich, dass er hier so redet, sagt er, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Und Jesus antwortet mit einer Kritik an der damaligen Gesellschaft. Jesus wusste, dass die Menschen, viele, ihn als Wunderheiler sahen und die nicht das gesehen haben, warum er das gemacht hat. Jesus hat Wunder mit einem bestimmten Ziel gemacht. In erster Linie natürlich deshalb, weil er mit den Menschen Mitleid hatte und weil er ihnen half. Ganz oft haben wir gelesen, sein Herz ging mit den Menschen. Die Leute waren ihm nicht egal. Aber das war nicht das Hauptziel. Das Ziel war zu untermauern, dass er von Gott gesandt ist, der Retter, der Messias. Das sollte das untermauern und den Leuten deutlich machen, hier ist mehr dahinter. Aber manche Leute sahen Jesus als schnelles Wunder, als schnelle Lösung für ihre Probleme. Und die Gemeinschaft mit Gott wollten sie nicht tiefer erkunden. Und das kritisiert Jesus hier. Und wenn wir uns jetzt vorstellen würden, Gott würde solche Wunder hier im Erzgebirge machen, hätten wir eine ähnliche Situation. Da würden Leute kommen, die eigentlich nichts mit Jesus zu tun haben wollen, die Jesus überhaupt nicht interessiert. Und sie kommen wegen dem Wunder, weil sie gesund werden können. Man betet für sie, sie werden heil. Und dann gehen sie wieder und dann ist die Sache vergessen. Das passiert oft und so sind wir Menschen leider. Und das bringt auch nichts, sich darüber zu ärgern, weil dieses Problem gab es schon zur Zeit der Bibel. Das ist leider menschlich. Und wir selbst neigen manchmal dazu, so reinzurutschen, nur das zu sehen, welchen Vorteil wir haben, dass wir die Gabe hinter dem, den Geber hinter der Gabe nicht sehen, dass das uns wichtiger ist. Wir rutschen auch manchmal da rein, ich bitte Gott um etwas und mir ist wichtiger, dass er mein Gebet erhört, als dass ich jetzt mit ihm tiefer Gemeinschaft habe, dass ich ihn richtig besser kennenlerne, tiefer verstehe und so. Wir neigen, wie gesagt, dazu. Und damals haben, wie gesagt, viele nicht verstanden und kamen nicht zu dem Schluss, wie die Samariter, die das gesagt haben, das habe ich ja bei der Begrüßung oder bei der Begrüßung im Gottesdienst vorgelesen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist, er ist der Christus. Viele haben es nicht erkannt. Er möchte das Leben verändern und er möchte den Menschen Glaubenshilfe geben und es soll Retterglauben draus werden. Es soll ihr Leben erneuern und ganz anders machen. Und dieser Mann, der jetzt zu Jesus kam, kümmerte sich um seinen Sohn und er sollte verstehen durch dieses Wunder, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und Jesus sagt ihm, weil der Mann wiederholt sich und sagt im Grunde zu Jesus, okay Jesus, ich kann dein Problem mit der Gesellschaft verstehen, aber ich habe hier meinen Sohn, der ist krank, der stirbt gleich. Hilf mir doch bitte. Es ist mir egal, was die Leute denken von dir. Ich brauche deine Hilfe. So wörtlich hat er es nicht gesagt, aber so in dieser Art würde ein Vater reden, der Hilfe für seinen Sohn will. Und Jesus sagt ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Und Jesus legte nicht seine Hand auf den Kranken. Jesus kam nicht runter nach Kapernaum. Ne? Höhenunterschied zwischen den Orten. Eigentlich war das damals jüdische Sitte. Es gab Gebete für Kranke. Auch Leute, die im Dienst Gottes konnten für Kranke beten. Und passierte auch was. Im Alten Testament lesen wir das öfter. Und auch in dieser Zeit gab es. Und die Sitte war eigentlich Hand auflegen, hingehen und dann wird die Person gesund. Und das war dieser Gedanke des Beamten. Jesus muss kommen, ihm die Hand auflegen und dann wird er gesund. Und Jesus sagt, nein, mache ich nicht. Nein. Geh hin und er wird gesund. Aber du musst losgehen. Jesus hat nicht gesagt, er ist schon gesund, sondern er sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Ich würde behaupten, es war dieses Losziehen wichtig dazu. Und dieser Mann musste Jesus vertrauen, sein Sohn lag ja im Sterben, er musste 30 Kilometer losziehen. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob er zu Fuß unterwegs war oder auf dem Pferd. Wir müssen bedenken, bergiges Gebiet, das dauert lange, da durchzukommen, da waren nicht so die besten Straßen. Und er ist unterwegs und musste sich im Vertrauen auf diesen Rückweg machen. Es stimmt, was Jesus gesagt hat, ich verlasse mich drauf, ich hole jetzt nicht noch einen Arzt oder irgendwas, sondern mach mich auf den Rückweg. Und stell dir vor, wie hättest du reagiert an seiner Stelle, wenn dein Kind in dieser Situation ist und Jesus sagt, geh zurück. Ist alles gut. Was hättest du dir gedacht, die Zeit, die du auf dem Weg zurück bist? Wie hättest du dich gefühlt? Oder wenn du keine Kinder hast, dann kannst du dir vielleicht einen guten Freund oder eine gute Freundin vorstellen. Wie fühlt es sich an? Du willst alles machen, um dieser Person zu helfen. Welche Sorgen hättest du? Welche Gedanken hättest du? Und wir befinden uns manchmal in solchen Situationen, wo wir Pläne haben, wo wir Vorstellungen haben, wo wir für Dinge beten, wo wir uns Dinge wünschen und es klappt nicht. Es geht nicht. Von mancher Krankheit bewahrt uns Gott nicht oder manchen Unfall oder Geldproblemen oder alles, was auf uns zukommt oder Menschen, die uns enttäuschen, Sachen, auf die wir uns verlassen haben, hören auf und Gott lässt das zu. Ja, und das ist nicht schön, das ist blöd, klar. Und er macht es trotzdem, nicht um uns zu ärgern. Und es gibt Schwierigkeiten. Und auf diesem Heimweg, wo dieser Beamte unterwegs ist, kommt ihm sein Hausknecht entgegen. Zeigt auch wieder, dass dieser Mann nicht arm war, er hatte Angestellte. Und er war so froh, dass er ihm gleich entgegengekommen ist. und sie treffen sich wahrscheinlich kurz bevor und so wie ein Beamter halt ist, präzise und korrekt und alles nachprüfen, lesen wir, er fragte seinem Knecht, in welcher Stunde das genau passiert ist. Und er sagt, gestern um die 7. Stunde verließ ihn das Fieber. Und umgerechnet ist die 7. Stunde so Mittagszeit, 12, 13 Uhr herum ungefähr. Und als Jesus gesagt hat, geh, dein Sohn ist gesund. Wegen dem beschwerlichen Weg war wahrscheinlich dann auch eine Übernachtung notwendig, wenn man das so rechnet. Und er, wie konnte er schlafen? Wie konnte er sich erholen, dass er sich dann weitermachen konnte? Wir sehen, dass dieses Vertrauen auf Gott manchmal richtig ein Kampf ist. Wenn du deine Probleme siehst, die sind wie ein riesiger Berg da. Prüfungen sind ja auch Probleme, sind ja auch Herausforderungen. Oder Schule, Lehrer, die Stress machen. Oder Arbeit finden, Ausbildung, all diese Dinge. Was wird aus mir, was muss ich entscheiden? Das sind echt Probleme manchmal. Und es ist ein Ringen, als wäre ich so in einem Gerangel drin, mich für Gott immer wieder zu entscheiden. Und der Beamte erfährt, dass Jesus hier was tut. Und wir lesen im Text, da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubt samt seines ganzen Hauses. Und jetzt ist bei ihm das passiert, was Jesus sich gewünscht hat. Dieser Mann hat verstanden, Jesus ist kein Wunderheiler, Jesus ist kein Automat, wo du Geld reinschmeißt und er macht, was du willst, sondern er gibt dir das, was du brauchst und er gibt viel mehr. Und er fing an zu glauben und zu verstehen, darum geht's. Das ist das Wichtige. Dass mein Sohn gesund ist, ist ein Segen, das ist wunderbar, aber das ist nur der Anfang. Und der Mann kam mit so einem kleinen Glauben zu Jesus, ihm zu vertrauen, der kann irgendwie helfen. Und der Mann ging aus dieser Lebenserfahrung mit einem größeren Glauben heraus, wo er gesehen hat, Jesus kann nicht nur helfen und heilen und bei Gott ist nichts unmöglich, er kann auch mein Leben verändern und kann mir in meinem Alltag helfen, mit meinen Problemen. Und er hilft mir nicht nur da, sondern er macht mir den Weg frei, dass ich einen Lebensinhalt habe, dass ich nicht Angst haben muss vom Sterben, weil ich ein Ziel habe. Das ewige Leben im Himmel, eine große Gemeinschaft mit Gott. Und das wächst durch solche Erfahrungen. Und deshalb lässt Gott diese Schwierigkeiten zu. Und deshalb hat Gott auch zugelassen, dass sein Sohn so krank geworden ist. Dass Gott ein Wunder tun kann und wirken kann. Und hier ist das, was wünscht sich Jesus von uns heute? Was will er in unserem Leben erreichen? Wir haben ja zu ihm gesagt. Und haben gesagt, ich interessiere mich, es ist mir wichtig, was du zu sagen hast. Aber was will er jetzt konkret von mir? Die Bibel sagt uns allgemein, er will, dass wir ihm aus freien Stücken nachfolgen. Nicht aus Pflichtgefühl, nicht weil ich Angst habe, nicht weil ich das Gefühl habe, ich muss es, sondern weil ich es will. Weil ich ihn liebe und dankbar bin dafür, was er gemacht hat. Und er wird uns nicht vor allen schweren Zeiten bewahren. Er wird uns nicht vor allen Problemen abschirmen. Für vielen schon, aber nicht vor allen. Und die Frage ist in dieser Beziehung mit Gott, was tust du, wenn Gott mal nicht so antwortet, wie du es möchtest? Bist du sauer oder frustriert? Kannst du damit leben, wenn Jesus seine eigene Art hat, auf deine Gebete zu antworten? So wie er mit dem Beamten umgegangen ist. Er hat sich nicht vor ihm verneigt. Er ist auch nicht mitgegangen und hat auch nicht dem Kind die Hand aufgelegt. Kannst du Gott souverän als Gott lassen oder hast du deine Vorstellungen, wie er es machen soll? Stellen wir uns ein Beispiel vor. Wir beten dafür, dass Menschen in die Gemeinde kommen. Was ist, wenn Gott dieses Gebet erhört und er schickt jemanden vorbei, den du nicht ausstehen kannst? Oder den du... der dir Angst macht oder der unangenehm ist. Was machst du dann? Gott hat das Gebet erhört, aber eigentlich müsstest du sagen, Gott, müsstest du reklamieren und das Paket zurückschicken, wie man das wenn man was übers Internet oder Telefon bestellt und dann ist das Widerrufsrecht da, aber beim Gott gibt es kein Widerrufsrecht. Was ist, wenn Gott sowas macht? Oder du sagst, ich möchte, dass Menschen dich kennenlernen. Ja, und Gott schickt vielleicht jemanden vorbei, der, ja, den du nicht magst. Im Glauben geht es ja bekanntlich darum, dass wir Gott mehr vertrauen und darin wachsen. Aber darin sind auch manchmal Wüstenzeiten inbegriffen. Sachen, die nicht so gut laufen oder wo wir Gott nicht verstehen und wo wir auch nicht wissen, was los ist und wo wir enttäuscht sind und nicht wissen, wo es hingeht, die Reise hingeht. Wenn wir mittendrin sind, ist es schwierig. Im Nachhinein kann man es manchmal besser verstehen, aber wenn du in dieser herausfordernden Zeit drin bist, in deinem Privatleben, ist es schwer. Und da musst du dich immer wieder fragen, was ist mir wichtiger, dass Gott mich segnet und alles so beantwortet, wie ich es will, oder ist mir die Gemeinschaft mit ihm wichtig und dass er tun und lassen kann, was er will? Also bis dahin, theoretisch wissen wir das in unserem Kopf, aber im Alltag, das so zu leben, ist gar nicht so einfach. Und manchmal passiert es, dass Glaube zu einem Konsumglauben schrumpft. Also da es darum mehr geht, dass Gott mir hilft, mir Freude gibt, ich Freude im Gottesdienst habe, ich ihn erlebe und er mir bei mir ist. Aber dieses Dienende ist weniger. Wenn es um problematische Zeiten geht, wenn es so ist, wie die Nachfolge beschrieben wird, mit Entbehrungen, mit Unsicherheiten, wo Gott uns zurechtweist, wo es um Buße, um Veränderungen geht, wo es ja, um Herausforderungen geht, da haben viele dann Schwierigkeiten und dann wird es schwieriger mit dem Glauben. Es gibt auch Menschen, die dann ganz den Glauben lassen, weil sie diese schweren Zeiten nicht möchten. Wie dieser Beamter gibt es viele Glaubensproben, Unsicherheiten, Belastungen, alles. Und Gott will unser Vertrauen trainieren. Und ich möchte uns ermutigen, lassen wir uns darauf ein. Lassen wir das zu, dass Gott das mit uns machen kann. Denn es gibt eine schöne Bibelstelle in Jakobus 1, 2 bis 4. Meine Brüder, auch Schwestern, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Training, geistliche Glaubensmuskeln. Lasst uns darauf eingehen und lasst uns Gott so handeln, wie er es möchte. Auch wenn wir für Dinge beten, wir haben unseren Gebetsanliegen, können wir Gott nochmal zusprechen. Mach so, wie du es willst. Ich werde es annehmen. Amen.